Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ein Hitzedom hängt derzeit über Westeuropa und sorgt dafür, dass die Hitze jeden Tag ein bisschen schlimmer wird.
Ich glaube, was wichtig ist, besonders in den nächsten Tagen aufzupassen. Wir wissen, dass nach dem zweiten, dritten, vierten Tag von der Hitzewelle wird es besonders gefährlich. Zum Wochenende wird es wahrscheinlich in vielen Gegenden Deutschlands noch mal heißer. Da ist es entscheidend, dass wir auf uns selber gut aufpassen, dass wir die Wohnungen kühl halten und dass wir eben auf die Menschen aufpassen, die sich nicht selber schützen können.
Das sagt Martin Herrmann von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Wir sprechen gleich ausführlich darüber, was sich schon getan hat in puncto Hitzeschutz in Deutschland, aber auch darüber, was sich noch verbessern muss. Wir haben eine sehr kuriose Geschichte darüber, wie Bürokratie Naturschutz verhindert, weil für Renaturierung eine Nutzungsgebühr fällig wäre. Wir beschäftigen uns mit Kritik am Heizungsgesetz und damit, wie Finanzinvestments weiter fossile Technologien fördern. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Sie sind völlig unspektakulär, klingen ein bisschen arg langweilig, aber sind in puncto Klima- und Naturschutz zwei absolute Heilsbringer. Moore und Seegras speichern viel CO2, sind Horte der Artenvielfalt, richtig großartige Landschaften. Wenn wir auf Seegras schauen, dann sind die Wiesen aber massiv zurückgegangen. Forschende wollten deshalb in diesem Sommer in der Ostsee großflächig gärtnern, neues Seegras pflanzen. Doch das können sie jetzt nicht, weil es plötzlich heißt, Moment mal, wenn ihr den Meeresboden nutzen wollt, dann kostet das eine Nutzungsgebühr. Die ganze kuriose Geschichte hat Thomas Schröder für uns.
Schön, eine Lieferung.
Ich glaube, wir müssen mal die zweite Box aufmachen.
Sommer 2025 an der Flensburger Förde. Nach und nach kommen Taucher mit gefüllten Beuteln aus dem Wasser. Sie haben gerade einzelne Seegraspflanzen aus einer gesunden Unterwasserwiese ausgebuddelt und wollen sie gleich an einer neuen Stelle wieder einpflanzen. Gartenarbeit unter Wasser quasi.
Ja, cool. Ihr wart richtig erfolgreich. Und genau, jetzt geht's los.
Christian Lieberum vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR erklärt den Sporttauchern, was zu beachten ist und bildet sie zu ehrenamtlichen Seegrasgärtnern aus.
Und Pflanzen tut er die nachher, die man die so zwischen zwei Finger nimmt und dann wird so reingedrüppelt und dann reingedrückt. Das war's eigentlich.
Das Ziel? Mit vielen ausgebildeten Freiwilligen die schwindenden Seegraswiesen in der deutschen Ostsee wieder aufzuforsten. Zum Nutzen von Fisch und Mensch. Das Projekt, das Teil des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung ist, lief im letzten Jahr sehr erfolgreich an und die Erwartungen für 2026 waren hoch. 2 bis 4 Hektar wollten die vielen Freiwilligen in diesem Jahr neu anpflanzen. Doch dann trat bei einem Stakeholder-Meeting plötzlich die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes auf den Plan, erinnert sich Thorsten Reusch, Meeresbiologe und Seegrasexperte am GEOMAR.
Und die haben dann so ganz locker erzählt, sie wären der Meinung, dass das so eigentlich nicht weiterginge, sondern dass sie das so interpretieren, dass wir den Meeresboden nutzen und dass deswegen neben der Verwaltungsgebühr, um die Genehmigung überhaupt zu bekommen, eine erhebliche Nutzungsgebühr eigentlich auf alle Nutzer zukommen würde.
5- bis 6-stellige Beträge standen plötzlich im Raum. Eine Summe, die kein Umweltverband oder Tauchverein je hätte bezahlen können. Die Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung teilte dem Deutschlandfunk dazu mit:
Die Erhebung eines Entgeltes ist in der Bundeshaushaltsordnung und im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Dabei ist es unerheblich, ob die Nutzung durch ehrenamtliche oder unternehmerisch tätige Personen durchgeführt wird.
Eine Argumentation, die GEOMAR-Forscher Thorsten Reusch nicht nachvollziehen kann und will.
Wir haben das dann schon in diesem Gespräch vehement dagegen argumentiert, dass das ja nicht sein kann, weil wir einen gewünschten, guten, natürlichen Umweltzustand durch Renaturierung wiederhergestellt wird. Das steckt ja im Namen Renaturierung schon drin, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit dort Seegraswiesen wieder hinbringen, wo sie verloren gegangen sind. Mittlerweile gibt es ja auch mehrere andere Gesetze, die das sogar zwingend vorschreiben, dass der Bund und die Länder einen guten Umweltzustand wiederherstellen müssen.
Doch weder das EU-Renaturierungsgesetz noch die Argumente der Verbände und Forscher konnten die Behörde bisher umstimmen. Für Noelle Lampe vom Verein Just One Ocean Diver und Christine Otto von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd mehr als ärgerlich.
Besonders bitter dabei ist, dass sich rund 129 freiwillige Taucher angemeldet hatten, die aktiv beim Seegraspflanzen mithelfen wollten. Und das fällt jetzt eigentlich alles weg.
Unsere ehrenamtlichen TaucherInnen, die waren natürlich da auch sehr frustriert, weil auch die sich natürlich lange darauf eingestellt haben, dass sie dieses Jahr Seegras anpflanzen können, haben sich dafür Urlaub genommen, haben dafür Absprachen mit ihren Arbeitgebern getroffen. Und deswegen ist der Frust von allen Seiten auf jeden Fall spürbar.
Denn was die Taucher, Meeresschützer und Forscher nur zu genau wissen, die Renaturierungsmaßnahme ist eines der wenigen Mittel, das den belasteten Ökosystemen in der Ostsee etwas Luft verschaffen könnte. Und die Zeit dafür drängt.
Deswegen hoffen wir wirklich sehr, dass ganz, ganz schnell eine Lösung gefunden wird und appellieren dann auch ganz dringend an alle Behörden, dass sie ja eine Lösung finden und wir schnellstmöglich vielleicht doch noch in diesem Jahr was machen können, dass die Seegraspflanzsaison 2026 noch nicht ganz vorbei ist.
Sagt Christine Otto. Bis August könnte noch gepflanzt werden. Doch obwohl eine rasche Einigung zugesagt war, ziehen sich die Gespräche zwischen den beiden verantwortlichen Bundesministerien, Verkehr und Umwelt, schon seit 2 Monaten hin.
Das, was wir hören, ist, dass die immer noch am Reden sind, aber leider eben nicht am zügigen Entscheiden im Sinne der Renaturierung und im Sinne des Meeresschutzes.
Thomas Schröder berichtete. Scharfe Kritik am Gebäudemodernisierungsgesetz. So fasst der Informationsdienst des Bundestages das zusammen, was gestern im Wirtschaftsausschuss besprochen worden ist. Dort waren Sachverständige geladen, um ihre Stellungnahmen zur geplanten Reform des Heizungsgesetzes abzugeben. Unsere Korrespondentin Nadine Lindner hat sich das für uns angesehen. Nadine, kann man sagen, da gab es gestern einen Satz heiße Ohren für die Pläne?
Ja, das kann man schon so sagen. Also es gab Kritik, teilweise scharfe Kritik der Sachverständigen, aber es gab auch positive Aspekte, die vorgebracht wurden zum Gebäudemodernisierungsgesetz. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Sache rausgreife, gab es vom Verband Haus und Grund, also Eigentümerverband, Hauseigentümerverband, die haben gesagt, dass die Streichung der Paragraphen 71 und 72 im jetzigen Gebäudeenergiegesetz, also das, was man so volkstümlich als Heizungsgesetz bezeichnet, dass das im Kern gut ist, weil es mehr Entscheidungsfreiheit gibt. Also das heißt, der Wegfall dieser pauschalen Vorgabe, dass Heizungen künftig zu 65% klimaneutral sein müssen, beziehungsweise auch diese verpflichtende Beratung, die es dazu gibt, das wurde positiv gesehen. Aber, so, und dann kommt das Aber, es wurde auch einiges, ein ganzer Strauß markiert von dem, was man negativ empfindet. Da ging es um bürokratische Überlastungen, die kommen könnte durch Nachweispflichten für diese neuen biogenen Brennstoffe, das neue Biomethan, was über die Biotreppe kommen soll. Es wurde auf soziale Risiken für Verbraucher, vor allem zum Thema Kostenfalle für Mieterinnen und Mieter durch den Weiterbetrieb von fossilen Heizungen hingewiesen. Mangelnde Praxistauglichkeiten wurden festgestellt und auch teilweise verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. 2,5 Stunden wurde da gestern diskutiert im Wirtschafts- und Energieausschuss. Etwa 10 Sachverständige haben sich dann den Fragen gestellt und der grüne Wirtschaftspolitiker Michael Kellner hat danach gesagt, im Kern ist das Gesetz für ihn durchgefallen, weil Klimaziele nicht erreicht werden können und Kostenfallen für Mieterinnen und Mieter entstehen können.
Insbesondere die Verbände aus der Praxis, die haben ja nochmal Anpassungen gefordert. Welche sind das zum Beispiel?
Also das ist wirklich umfangreich gewesen und da sieht man, wie komplex die Materie ist. Ich habe es ja eben schon angedeutet, es gab Kritik an den Nachweis- und Aufbewahrungspflichten für die Einführung der Biotreppe, das heißt das schrittweise Einspeisen von Biomethan. Dann gibt es ja mietrechtliche Sonderregelungen bzw. die Idee, mögliche entstehende Mehrkosten, CO2-Preis, Mehrausgaben für die biogenen Kraftstoffe dann hälftig zwischen Vermietern und Mietern aufzuteilen, immerhin bis zu einem Anteil von 30%. Da wird gesagt, es ist schwierig zu handeln. Das möchte man eigentlich so nicht haben. Es ging auch um eine Verfügbarkeitskonkurrenz. Es gibt ja die große Kritik oder die große Frage, ob überhaupt genug Biomethan bzw. Bioöl verfügbar ist. Und der Gutachter vom DGB hat darauf hingewiesen, dass es halt neben dem Heizen von Gebäuden auch noch andere Einsatzpunkte gibt, wo das wichtig ist. Zum Beispiel in der Industrie, in der Luftfahrt, in der Schifffahrt, wo halt sonst nicht so einfach dekarbonisiert werden kann. Der Verband kommunaler Unternehmen, der die Stadtwerke vertritt, der will ja schon länger eine Biomethanstrategie haben, um das genau durchzuführen. Und der Deutsche Städtetag hat noch auf ein anderes Problem hingewiesen. Der hat gesagt, diese Streichung der Paragraphen 71 im Gebäudeenergiegesetz. Das könnte Schwierigkeiten für die Wärmeplanung bringen und für die Heizungsentscheidung nicht nur von Individuen, sondern auch für Kommunen. Und da sieht man, dass man dann doch wirklich mittendrin ist in sehr großen Fragen.
Das Thema Verfassungsmäßigkeit spielt ja auch weiter eine große Rolle. Gab dazu auch noch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Gestern dann in der Anhörung erhebliche Zweifel. Worum geht's da?
Also die Zweifel kommen vor allem von Remo Klinger, Juraprofessor, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und jemand, den man kennt als Kopf hinter den Klimaklagen der Deutschen Umwelthilfe. Der sagt, dieser Entwurf ist verfassungswidrig, europarechtswidrig, eben weil Artikel 20 des Grundgesetzes den Staat zum Klimaschutz verpflichtet und auch zur Herstellung von Klimaneutralität verpflichtet. Und wenn man jetzt halt eben es möglich macht, dass Heizkessel fossil auch nach 2044 bzw. 45 weiter betrieben sind, dann steht das halt eben im Konflikt zu dieser gesetzlichen Vorgabe, bis 2045 klimaneutral zu werden. Es gab aber auch eine Gegenposition von Jan-Christian Pilo, der sagt, nein, ein neu gewählter Bundestag kann frühere Gesetze zum Klimaschutz ändern. Es gibt keinen Bestandsschutz und es würde ohnehin irrelevant werden, weil es nicht mehr so viele fossile Heizungen in 20 Jahren gibt.
Nadine Lindner über die Kritik an der geplanten Reform des Heizungsgesetzes. Wohin fließt das Geld von Finanzinvestoren? Diese Frage entscheidet ganz maßgeblich darüber, wie sich Wirtschaften weltweit entwickeln können. Eigentlich ist ja geplant, fossilfrei zu werden, wegzukommen von Kohle, Öl und Gas, um das Klima zu schützen. Doch die weltweiten Finanzströme, die gehen nicht in diese Richtung. Eher im Gegenteil. Das zeigt eine Untersuchung der Naturschutzorganisation Urgewalt, die sich Mischa Erhardt angesehen hat.
Einmal mehr sind es Zahlen, die Schwindel erregen. 6,5 Billionen, also 6.500 Milliarden US-Dollar an Geldern sind in Unternehmen der Fossilindustrie investiert. Unternehmen also, die im Bereich Kohle, Öl oder Gas ihre Geschäfte machen. Zum Vergleich, das ist mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung in Deutschland in einem Jahr. Immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Und das Unerfreulichste an der Sache ist, dass 95% dieser 6,5 Billionen in Unternehmen sind, die noch fossil expandieren.
Sagt Julia Dubslav, Finanzanalystin von der Nichtregierungsorganisation Urgewalt. Für ihre Studie hat sich die NGO eine Datenbank von Unternehmen der Fossilindustrie weltweit vorgenommen und geschaut, in welchem Maß Investoren entweder durch Aktien an den Unternehmen beteiligt sind oder durch das Zeichnen von Anleihen ihre Geschäfte finanzieren. Und diese Entwicklung kollidiert geradewegs mit dem Ziel, das sich fast 200 Staaten im Jahr 2015 gesetzt haben, nämlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Julia Dubslav von Urgewalt.
Selbst im Jahr 2026 mit der Hitzewelle, die wir gerade mal wieder erfahren, sind das Unternehmen, die fossilen Aktivitäten noch weiter ausbauen. Das heißt, sie bauen weiterhin Kohlekraftwerke, sie bauen LNG-Terminals, sie legen lange Ölpipelines. Und diese fossile Expansion ist ganz und gar nicht vereinbar mit einem 1,5-Grad-Ziel oder mit einer Dekarbonisierung oder einer Wirtschaftstransformation.
Ohne das Geld von Investoren wie Investmentfonds, Pensionsfonds, Versicherer und Hedgefonds wäre diese Expansion kaum möglich. Einen Teil der Finanzierung bekommen die Unternehmen durch die Ausgabe von Anleihen. Und der Studie zufolge sehen einige Investoren noch eine lange Zukunft in der Fossilindustrie, Beispiel Petrobras. Der brasilianische staatliche Ölkonzern hat Anleihen an Investoren herausgegeben, deren Laufzeit bis ins Jahr 2115 geht, also über fast ein Jahrhundert. Erschreckend, findet Julia Dubslav von Urgewalt.
Es sind Laufzeiten, wo ich denken würde, das ist nicht nur unverantwortlich, sondern es birgt eigentlich auch ein finanzielles Risiko für die AnlegerInnen, die dann eventuell so eine Anleihe in dem Fonds finden, in den sie selbst investiert sind.
In Deutschland führt die Studie der Nichtregierungsorganisation bei den Investitionen in die fossile Wirtschaft zuallererst die DWS, also die Fondstochter der Deutschen Bank, an, gefolgt von der Allianz. Immer noch, aber deutlich weniger stark investiert sind Union Investment und Deka Bank. Die Allianz antwortet auf Nachfrage, man folge seinen Energierichtlinien und nutze Wachstumschancen im Bereich erneuerbarer Energien, um die Energiewende zu unterstützen. In Bezug auf ihre Fondtöchter heißt es:
Allianz Global Investors und PIMCO folgen diesen Richtlinien, wenn sie für die Allianz anlegen. Bei der Verwaltung von Fremdvermögen müssen sie ihren treuhänderischen Pflichten nachkommen. Sie orientieren sich daher an den Anforderungen, Werten und der Risikotoleranz ihrer Kunden.
Auch die Fondtochter der Deutschen Bank, die DWS, antwortet, sie orientiere sich an den verschiedenen Anlagezielen ihrer Kunden. Und denen biete man auch Fonds an, die nach Umwelt- und Sozialrichtlinien ihre Gelder anlegen, also nach sogenannten ESG-Kriterien. Dass es auch anders geht, zeigt die Studie etwa am Beispiel des drittgrößten Vermögensverwalters Europas, der französischen BNP Paribas Asset Management. Das Unternehmen mache keine Investitionen mehr in Anleihen von Unternehmen, die nach neuen Öl- und Gasquellen suchen bzw. Öl und Gas fördern. Dieses und andere Beispiele in der Studie zeigen, ein Ausstieg der Investoren wäre möglich.
Das zeigt absolut, dass es möglich ist, auch aus Öl- und Gaskonzernen auszusteigen. Auch die Church of England im Übrigen hat es gemacht. Es ist machbar und es ist ein unseres Erachtens nach total wichtiges Zeichen an die Industrie, dass wir raus müssen aus der Expansion. Das ist das Allerwichtigste.
Mischa Erhardt berichtete. Nach einer Operation im Krankenhaus liegen, um wieder auf die Beine zu kommen, aber draußen sind 36 Grad und das Krankenzimmer heizt sich auch entsprechend auf. Wer soll da gesund werden? Auf einer Baustelle arbeiten und bei 38 Grad brennt die Mittagssonne. Wer soll da gesund bleiben? Die Hitzewelle in Europa, die nimmt an Intensität zu, Ausdruck der Erderwärmung. Mehr als 150 Organisationen forderten Anfang des Monats, Hitzeschutz müsse in die Krisenvorsorge und den Katastrophenschutz aufgenommen werden. Organisiert hat das die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und ich habe darüber mit dem Vorsitzenden Martin Herrmann gesprochen und ihn gefragt, wo Deutschland denn in puncto Hitzeschutz steht.
Wir sind ein bisschen besser vorbereitet, als wir noch vor ein paar Jahren gewesen wären, weil eine deutlich höhere Sensibilität für die Gefahren von Hitze in der Breite der Bevölkerung angekommen ist. Gleichzeitig bei den Beispielen Kitas, Schulen, da ist es zum Beispiel so, dass Schulen fast flächendeckend sich noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt haben. Es gibt keine Musterpläne für Schulen, es gibt keine extra Gelder dafür, um Schulen hitzeresilient zu machen durch die nötigen Investments. Bei Neubauten oder Umbauten ist es oft schwierig, das als Priorität reinzubekommen. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass wir insgesamt, besonders für diese extremen Hitzeereignisse, wie wir sie jetzt haben, noch schlecht vorbereitet sind.
Wie erklären Sie sich das, dass man im Jahr 2026 noch einen Plan machen kann für einen Neubau, ohne sowas zu berücksichtigen?
Also dahinter steckt sicherlich, dass immer noch viele Leute bis vor kurzem gedacht haben, naja, Hitze und so weiter, schwierig schon, aber das haben wir doch immer schon gehabt. Also diese Wahrnehmung, dass wir jetzt sehr schnell sich zuspitzende extreme Hitzeereignisse in Europa haben. Europa ist ja der Erdteil, der sich am schnellsten aufwärmt, deutlich schneller als andere Erdteile. Das ist noch nicht so richtig angekommen. Ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Krankenkassen, die mir auch gesagt haben, ja, in unseren Büros ist ja für unsere Mitarbeiter auch schwierig. Ja, wir haben ja auch 10.000 Mitarbeiter und da kommen wir nicht weiter. Das sind die Vorgaben so, dass sozusagen das, was im Baurecht als vorgegeben ist, das darf man machen, alles darüber darf man nicht. Das hängt noch so ein bisschen fest. Und die Dramatik, dass wir damit sozusagen Gesundheit gefährden und Menschen praktisch auch deswegen sterben können wegen diesen Vorgaben, das ist noch nicht so richtig da, dass wir da viel schneller dran gehen müssen. Wir sind zwar bei den nicht strukturellen Maßnahmen wie Ausbildung der Medizinberufe, Vorbereitung von Pflegeheimen sind wir besser, aber wenn es dann ums Eingemachte geht und auch Geld dafür auszugeben, sind wir nach wie vor sehr schlecht.
Sie haben sich als Allianz ja auch mit anderen Verbänden zusammengeschlossen. Ärzteverband ist mit dabei und Sie haben Anfang des Monats auch ein gemeinsames Papier rausgegeben zum Hitzeschutz. Und ein Satz hat mich aufhorchen lassen. Sie sagen darin, Menschen mit Unterstützungsbedarf sind für die zuständigen Strukturen oft nicht sichtbar. Was genau meinen Sie damit?
Also damit meine ich, dass es sehr viele alleinlebende Senioren zum Beispiel gibt, die vielleicht gerade noch so zurechtkommen und auch selber das Gefühl haben, sie kommen noch ganz gut zurecht. Und wenn jetzt so eine große Hitzewelle drüber kommt, dann sind die extrem gefährdet. Es kann sein, dass das so ein Zustand ist vor einer Demenz oder vor einer sozusagen Schwächung. Und die sind dann sehr gefährdet, weil sie selber ihr eigenes Risiko nicht einschätzen können, weil sie vielleicht in Wohnungen leben, die zu Hitze fallen werden. Und die sind am allermeisten gefährdet.
Und wie könnte man diese Personen schützen?
Das ist gar nicht so einfach, weil im Grunde bräuchte man eine Registrierung von allen Personen, die eine höhere Gefährdung haben. Das gibt es aber in Deutschland nicht.
Frankreich macht das ja, ne?
Ja, da müssen wir auch dran gehen. Das ist eines der Themen, das wir uns auch sozusagen fürs nächste Jahr gesetzt haben, da einen deutlichen Fortschritt zu machen. Und das andere ist natürlich, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, in den Nachbarschaften, in den Familien besser aufeinander aufzupassen. Gerade in so einer Situation, es ist bei Hitze schwieriger als zum Beispiel bei der Überflutung, weil Hitze ist leise und passiert eher in Zeitlupe, keine starken Bilder. Das heißt, da ist so dieser Hilfsimpuls, der da ist, wenn ich irgendwo einen direkten Notfall sehe, der ist da oft nicht so da. Deswegen muss man das verstehen und dann sagen, gut, wo in meinem Umfeld ist in der Familie jemand, der vielleicht alleine ist oder in der Nachbarschaft auf die Leute aktiv zugehen und jetzt schon sehen, haben sie alles, immer wieder erinnern. Die meisten schätzen ihre Gefährdung nicht ein, also man muss dann da dranbleiben. Wenn wir das als Gesellschaft sehr viel mehr tun, dann werden weniger Menschen sterben.
Also Voraussetzung ist, dass wir Menschen mehr zusammenhalten. Wenn wir aber auf die strukturelle Ebene auch von Institutionen gucken, welche Akteure müssen da jetzt sich zusammenschließen und ins Handeln kommen?
Also das haben wir auch in unserem Positionspapier zur Extremhitze von diesem Bündnis für den Hitzeaktionstag ganz klar benannt. Es muss unbedingt in die Krisen- und Katastrophenvorsorge hinein. Ja, solche Situationen, wie wir jetzt haben, und die können ja auch noch mal schlimmer werden in Zukunft, da ist es wichtig, dass wir auf Kreisebene, dass wir in den Einrichtungen überall das durchgespielt haben, um dann zu sehen, wo sind die größten Gefährdungen, in welchen Vierteln, wie sind unsere Strukturen in die Fläche hinein. Wie können wir die Leute mobilisieren? Wie stellen wir sicher, dass der Gesundheitssektor und das Sozialwesen weiter ihrer Aufgabe gerecht werden können, dass sie nicht selber ausfallen? Das sind alles Sachen, die wir durchspielen müssen. Wenn wir das nicht durchspielen, werden wir in solchen Situationen, wie wir sie jetzt haben, sehr viel mehr Todesfälle haben als nötig.
Frankreich hat ja tatsächlich auch schon einen nationalen Anpassungsplan, wo staatlich geguckt wird und ein Plan gemacht wird, was sich ändern muss. Bräuchte Deutschland sowas auch?
Also Deutschland braucht es auch. Gleichzeitig sind wir eine föderale Struktur und das hat auch Vorteile. Das bedeutet aber eben, dass in jeder Kommune, in jedem Landkreis, in jeder Einrichtung es zur Norm wird, solche Hitzeschutzstrukturen und Pläne aufzubauen und die mit den Akteuren durchzuspielen. Wir haben in manchen Strukturen haben wir Pläne, die sind dann aber bei der Verwaltung und nicht von den Akteuren geeignet. Und nur wenn die Menschen sozusagen in der Breite, in vielen Institutionen das sich zu eigen machen, werden wir den Hitzeschutz kriegen, den wir brauchen. Dann braucht es die Ebene in den Kommunen, da braucht es die Ebene in den Ländern und natürlich auch im Bund. Der muss einen Rahmen sicherstellen und eben auch sicherstellen, dass die Finanzierung, die nötig ist, um diesen Schritt zu hitzeresilienten Deutschland zu machen, dass das auch wirklich gelingt. Weil wir haben jetzt auch die Proteste von den Kommunen, weil sie eben sehen, sie kommen mit ihren Budgets nicht klar. Und das verstehe ich auch. Da muss der Bund ganz schnell was tun, auch um der wirtschaftlichen Dimension von diesen Hitzegefahren gerecht zu werden. Wir haben jetzt die ersten großen Berichte, die eben zeigen, dass wir enorme Verluste haben durch Hitze und in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft. Und es ist klar, wenn wir nicht hitzeresilient sind, dann wird es uns wirtschaftlich enorm wehtun.
Nun ist es ja so, die Hitze geht auch wieder vorbei. Dann kommt der Winter, es schneit, es wird eiskalt. Wie schaffen wir das als Gesellschaft tatsächlich, dieses Wissen, um die Extremsituation aufrechtzuerhalten? Bei Hochwasser sehen wir ja auch immer wieder, sobald das Wasser weg ist, setzt so eine Art Hochwasserdemenz ein und man versucht auch, ja, die Katastrophe im Grunde zu verdrängen. Wie kann das gelingen, tatsächlich diese Awareness zu halten, dass das Problem ja wiederkommt?
Also ich denke, da sind wir auf gar nicht so einem schlechten Weg. Das zeigt auch dieses Bündnis, das wir gegründet haben, gemeinsam mit der Bundesärztekammer da für den Hitzeaktionstag. Da sind ja inzwischen über 150 große Organisationen dabei. Und da passiert die Hauptarbeit im Winter und Frühjahr, nicht im Sommer. Ja, und da ist das Verständnis sehr groß und die Bereitschaft auch mitzumachen sehr groß und die wird immer größer. Ich glaube, wenn wir klar die Dinge benennen und aufeinander zugehen, dann sind die Leute bereit, auch sich zu beteiligen. Das sehen wir auch bei der Gründung von Hitzeaktionsbündnissen auf kommunaler Ebene, zum Beispiel in Ostallgäu, Kaufbeuren haben wir das jetzt gerade gemacht. Da ist das Interesse sehr groß. Da war um den Hitzeaktionstag herum, wo es ja noch kühl war, waren bei einer Veranstaltung 800 Menschen, die alle praktisch geäußert haben, dass sie sich da beteiligen werden und das sehr ernst nehmen. Also ich glaube, die Bevölkerung ist da weiter, als wir denken. Wir müssen nur sozusagen in das hineinsprechen und dann eben diese Bündnisse schaffen und auch deutlich machen, dass wir von den Regierungen und Verwaltungen hier das Thema verstanden haben und zu einer Priorität machen und die entsprechenden Mittel freisetzen dafür. Ich habe manchmal so das Bild, wie wenn wir zusammen über den Atlantik segeln würden und dann sagen, Rettungswesten können wir uns nicht leisten. Das Boot hat vorne so ein kleines Leck, da können wir auch nicht wirklich ran und so. Und wir sagen dann, nee, aber leisten können wir uns nicht wirklich, die Sachen zu tun, die notwendig sind. Und das ist dumm oder man kann es auch sagen, es ist wirklich nicht erwachsen, kein erwachsener Umgang mit der Herausforderung, die wir jetzt haben.
Das sagt Martin Herrmann, Mediziner und Vorsitzender der Allianz Klimawandel und Gesundheit. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, danke für Ihr Interesse, kommen Sie noch gut durch den Tag.